Tobias Büstri ist Rechtsanwalt bei AB&D Rechtsanwälte. Heute sprechen wir mit ihm über Formanforderungen beim Vesting, Leaver Events und Reverse Vesting. Tobias, hallo, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Wir unterhalten uns heute über ein Thema und da muss ich ehrlich gestehen, habe ich nicht wirklich viel Ahnung von und hoffe, dass nicht nur unsere ZuschauerInnen was mitnehmen heute, sondern ich auch. Und zwar geht es um Vesting und das ist ja eine ganz spezielle Form der Vertragsgestaltung zwischen GmbH-Gesellschaftern. Was regelt denn diese Konstrukte? Was ist das eigentlich?
Ja, also Vesting ist tatsächlich eine Konstruktion, die Gesellschafter anwenden in einer GmbH. Und zwar geht es dabei darum, dass ich verknüpfen kann die Tätigkeit für die Gesellschaft und die Gesellschafterstellung. Das ist ja erstmal nicht zwingend. Also wenn ich in einer Kapitalgesellschaft Anteilseigner bin, bin ich nicht verpflichtet, für diese Kapitalgesellschaft auch zu arbeiten. Also wenn ich eine Aktie von einem Unternehmen habe, muss ich nicht einmal im Jahr zur Audi nach Ingolstadt fahren und mich dort ans Band stellen, sondern ich habe diese Aktie, dafür habe ich bezahlt und dann darf ich die behalten und dann stehen mir die Rechte an dieser Aktie, an diesem Anteilsschein eben zu. Und das Gleiche gilt grundsätzlich auch für die GmbH. Wenn ich das nicht möchte, ja, wenn ich also quasi vereinbaren möchte, dass wir zwar Gesellschafter dieser Gesellschaft sind, ja, aber für diese Gesellschaft auch arbeiten müssen und wenn das eine mit dem anderen verknüpft sein soll, ja, wenn ich also möchte, dass wenn jemand nicht mehr für die Gesellschaft arbeitet, dass er dann auch nicht mehr Eigentümer, Teileigentümer dieser Gesellschaft sein soll, sondern eben seine Gesellschafterstellung aufgeben muss, dann brauche ich einen Vertrag. Ja, und dieser Vertrag, das ist dann eben diese Vesting-Vereinbarung, in der üblicherweise gesagt wird, solange du hier arbeitest, bist du Gesellschafter. Wenn du hier nicht mehr arbeitest, dann musst du deine Anteile zurückgeben.
Warum nutzen Gesellschafter Vesting? Wäre jetzt darauf meine nächste Frage. Und in welchen Fällen findet dieses Konstrukt denn ja regelmäßig Anwendung?
Also typischerweise kommt dieses Konstrukt zum Tragen, wenn in die Gesellschaft der erste Investor kommt. Er findet also quasi ein Gründerteam vor. Diese Gründer haben das Unternehmen schon zu einem gewissen Status entwickelt. Und jetzt kommt der Investor und der Investor gibt ja Geld. Und dieses Geld, das gibt er in der Regel nicht für den Prototypen einer Website oder vielleicht für den ersten Kunden, ja, sondern er glaubt an dieses Projekt. Und dieses Projekt hängt aber wesentlich an den Gründern. Das heißt, er möchte sicher gehen, dass wenn er jetzt hier seine halbe Million oder seine Million gibt, dass diese drei Leute, die ihm dieses Projekt, dieses Unternehmen verkauft haben, auch in 2, 3 Jahren noch da sind. Ja, dass die also nicht das Geld einsacken und dann gehen, ja, und weiterhin Gesellschafter bleiben, sondern wenn sie dann eben gehen, ja, was ihnen grundsätzlich erstmal frei steht, dann sollen sie aber bitte auch die Geschäftsanteile zurückgeben, sodass er wenigstens dann ein neues Team aufbauen kann und eben andere Mitarbeiter, andere Gesellschafter incentivieren kann.
Jetzt steigen wir da noch ein klein wenig tiefer ein, denn beim Vesting gibt es zwei unterschiedliche Formen, einmal das Forward und einmal das Reverse Vesting. Was bedeuten die Fachbegriffe? Kannst du da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und gerne auch mit Beispielen.
Ja, also das Forward Vesting ist eigentlich überholt. Forward Vesting würde bedeuten, ich steige ein ohne Geschäftsanteile und quasi jedes Jahr, dass ich für die Gesellschaft arbeite, verdiene ich mir bestimmte Geschäftsanteile. Ja, das wäre das Forward Vesting. Das ist relativ kompliziert. Ich müsste quasi jedes Jahr diese Anteilsübertragungen machen und die Gründer oder die Gesellschafter fühlen sich so auch nicht wohl. Ja? Deswegen macht man eigentlich das Reverse Vesting. Im Reverse Vesting Fall bekomme ich quasi meinen Zielanteil, ja? Also dasjenige, was ich am Schluss haben soll, das bekomme ich sofort und es wird eben geregelt, dass ich es abgeben muss, wenn ich nicht mehr für die Gesellschaft arbeite. Ja? Das ist das Reverse Vesting. Ich habe vorher gesagt, diese Konstruktionen kommen vor allem zum Tragen, wenn Investoren in die Gesellschaft kommen. Wir empfehlen solche Klauseln eigentlich auch schon für das Gründerteam. Ja, denn wir haben es schon oft erlebt, dass 3 Personen gründen. Die kennen sich auch möglicherweise gut. Ja, aber wie das Leben eben spielt, es passieren Dinge oder jemand hat keine Lust mehr, man verkracht sich. Und ehe man sich versieht, sind von diesen 3 Gründern nur noch 2 aktiv und der dritte sitzt auf den Malediven oder in Sansibar, lässt sich's gut gehen und schreibt einmal im Jahr noch einen Brief, wie schaut's denn aus mit meinen Gewinnen. Ja? Und um das eben auch zu verhindern, empfehlen wir solche Reverse-Vesting-Klauseln auch schon im Gründungsstatus, ja? Also im Gründungsprozess, dass die 2, 3, vier typischerweise Gründer sich gegenseitig verpflichten, okay, wir arbeiten für die Gesellschaft, ja, typischerweise ja auch für einen schmalen Taler, ja, denn von meinem eigenen Startup bekomme ich nicht das Gehalt, das ich bekäme, wenn ich in eine große Beratungsfirma gehen würde zum Beispiel. Ne? Und dafür, dass ich jetzt eben diese Jahre für den schmalen Taler arbeite, bekomme ich meine Geschäftsanteile.
Dann wird hier beim Vesting auch noch unterschieden zwischen verdienten und unverdienten Anteilen. Ja. Kannst du da auch noch mal ein bisschen genauer erklären, was das bedeutet?
Ja, das ist eine Regelung aus dem Reverse Vesting, ja, weil ich meine Anteile ja sofort bekomme. Also ich bin im Fall von vier Gründern zum Beispiel sofort 25% Gesellschafter. Weil ich diese Anteile eben sofort bekomme, regelt die Vesting-Vereinbarung, dass ich mir diese Anteile aber nach und nach verdienen muss. Ja, also wir kennen da, heißt Vesting-Periode, typischerweise zwischen 3 und 5 Jahre. Ja, und man kann das linear ausgestalten oder auch progressiv. Manchmal gibt es einen Cliff, ja, also dass das erste Jahr zum Beispiel außer Betracht bleibt. Ja, im Ergebnis kommt es darauf an, die Geschäftsanteile, die ich ursprünglich bekommen habe, die gehören mir wirtschaftlich noch nicht, sondern ich muss sie mir erst durch Zeitablauf und durch Mitarbeit verdienen. Ja, und wenn ich dann zum Beispiel eine 4-jährige Vesting-Periode annehme, dann könnte eine solche Regelung lauten, jedes Jahr dieser 4 Jahre verdiene ich mir 25% meiner Geschäftsanteile. Dann habe ich eben nach einem Jahr, hätte ich 25% verdiente und 75% unverdiente Anteile. Ja, nach Ablauf der 4 Jahre sind alle Anteile verdient. Ja. Und je nachdem, ob die Anteile verdient sind oder unverdient, wenn ich das Unternehmen dann verlasse, entgegen meiner Verpflichtung aus der Vesting-Klausel, ja, wenn ich zum Beispiel nach 2 Jahren gehe und ich habe 50% verdiente Anteile, 50% unverdiente Anteile, dann muss ich danach eben differenzieren, muss ich nur die unverdienten abgeben und was bekomme ich dafür für eine Entschädigung, muss ich möglicherweise auch die verdienten Anteile abgeben und was bekomme ich dafür für eine Entschädigung. Ja, und diese Differenzierung verdient, unverdient, führt eben dazu, dass ich differenzieren kann, wie lange denn die Mitarbeit in dem Unternehmen schon stattgefunden hat.
Verstehe. Dann gibt es noch eine weitere Besonderheit beim Vesting und das sind die Leaver-Events. Was bedeutet das und vor allem, was sind die juristischen Folgen?
Ja, also der Leaver-Event lief wie verlassen. Ja, also man sagt quasi, ich knüpfe die Rückgabepflicht beim Reverse-Vesting, die Rückgabepflicht der Anteile an bestimmte Bedingungen. Und diese Bedingungen, das sind eben die Leaver-Events. Ja. Und ich kann ja ein Unternehmen aus verschiedenen Gründen verlassen. Ja. Einmal kann ich was dafür, ja, ich habe einfach keinen Bock mehr und kündige. Ja. Oder mir muss gekündigt werden, weil ich silberne Löffel geklaut habe, um ein bisschen Platz zu sein. Ja. Das wären jetzt in diesen Leaver-Event-Klassifizierungen, wären das Bad Leaver-Events. Ja. Weil ich habe dafür den Grund gesetzt. Ja, also ich bin einfach gegangen oder ich habe eben etwas gemacht, was dazu geführt hat, dass mir gekündigt werden musste. Ja, dann gibt es vielleicht auch ein Good Leaver Event. Ich kann also nichts dafür. Ja, ich werde berufsunfähig. Die Gesellschaft kann sich meine Dienste einfach nicht mehr leisten und sie muss mir kündigen, ohne dass ich dafür etwas konnte. Ja, und dann differenziere ich eben, habe ich quasi eine Matrix aus verdienten und unverdienten Geschäftsanteilen und aus Good Leaver Event, also derjenige, der unverschuldet geht, und Bad Leaver Event, also derjenige, der eben verschuldet geht. Und aus dieser Kombination kann ich dann eben ersehen, okay, du bist Good Leaver, du konntest nichts dafür und du hast schon 50% deiner Geschäftsanteile verdient. Im Good Leaver Event darfst du die verdienten Geschäftsanteile behalten und musst nur die unverdienten abgeben. Im anderen Fall, du bist Bad Leaver, also du bist schuld daran, dass diese Tätigkeit enden musste, kann man zum Beispiel regeln, im Bad Leaver Event musst du sowohl die verdienten als auch die unverdienten Anteile abgeben. Du bekommst aber für die verdienten Anteile zum Beispiel eine höhere Entschädigung als für die unverdienten Anteile.
Okay. Und dann gibt es ja auch noch bestimmte Formanforderungen bei Vesting-Konstrukten, die unbedingt und ganz zwingend eingehalten werden müssen. Welche sind das?
Ja, da muss man beachten, gerade bei der GmbH, dass die Pflicht zur Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen ist nur dann wirksam zu vereinbaren, wenn sie notariell beurkundet wird. Das heißt, mit solchen Vesting-Vereinbarungen, die sich typischerweise in Beteiligungsverträgen finden, muss man zwingend zum Notar. Wenn man das nicht notariell macht, dann ist die Klausel formunwirksam und damit nichtig. Ich kann also aus dieser Klausel keine Rechtsfolgen herleiten.
Angenommen, ich möchte ein Startup gründen, habe das vor, habe eine tolle Idee, habe vielleicht noch ein paar Investoren. Ab wann muss ich mich mit diesem Thema beschäftigen? Wann sollte ich also einen Fachanwalt aussuchen, mir suchen, der wirklich mich in dieses Thema einführt, mich berät und mich auf diesem Weg begleitet, damit später nichts schief geht?
Ja, also grundsätzlich würde ich empfehlen, zu einem Anwalt zu gehen, wenn ich mit mehreren Personen zusammen eine Gesellschaft gründe. Solange ich alleine bin, ist es unproblematisch, aber entweder wenn ich mit anderen Personen zusammen gründe, also ein Gründerteam habe, oder in dem Moment, in dem Investoren auf mich zukommen und im Wege einer Kapitalerhöhung sich an der Gesellschaft beteiligen wollen, werden diese Investoren mir Verträge vorlegen und diese Verträge sollte ich prüfen lassen, denn gerade bei den Vesting-Klauseln gibt es riesige Unterschiede. Also das sind sowohl die Laufzeit als auch die Definition von Good- und Bad-Leavern, als auch das Verdienen von Geschäftsanteilen. Und dann noch ein wichtiger Punkt, der häufig übersehen wird. Manchmal biete ich meine Geschäftsanteile schon an und der andere muss das Angebot nur noch annehmen. Das heißt, meine Geschäftsanteile sind erstmal weg. Wenn ich der Überzeugung bin, das war gar kein Leaver-Event, dann muss ich mich darum kümmern, dass ich meine Geschäftsanteile zurückbekomme. Manchmal ist dieses Vesting, also dieses Zurückübertragen von Geschäftsanteilen, nur geregelt als Pflicht. Also ich verpflichte mich, die Geschäftsanteile zu übertragen. Wenn ich das aber nicht freiwillig mache, dann muss die andere Seite mich verklagen im Zweifel auf Übertragung dieser Geschäftsanteile. Das heißt also, die Rechtsdurchsetzungslast, also die Frage, wer muss aktiv werden, um sein Recht durchzusetzen, kann unterschiedlich verteilt sein. Und da besteht auch häufig, auch mit strategischen Investoren, auch mit Finanzinvestoren, besteht da häufig Verhandlungsbereitschaft und aus meiner Sicht auch häufig Verhandlungsbedarf.
Tobias, großartig. Vielen Dank, dass du heute da warst, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Und ich hoffe, wir konnten unseren Zuschauern so einen kleinen Einblick geben. Und auch wenn jemand sich gründen möchte, lieber bei Zeiten vorsorgen.
Ja, vielen Dank, Claudia. Danke für die Einladung und ich hoffe auch, dass es ein bisschen hilfreich war. Dankeschön. Danke.